Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit dem Botschafter Stefan Pehringer aus Bad Aussee.
Seit beim Bundeskanzler denke, also Putin, zweimal oder dreimal sogar getroffen, und wenn es dann so als ein Ausseher-Bur dann zum ersten Mal in an der Seite des Bundeskanzlers in den Élysée-Palast vom französischen Präsidenten begrüßt wird, läuft. Ja, du hast vielleicht auch nicht ausgegangen davon, dass du da mal herkommst.
Als Top-Diplomat und ehemaliger Moderator im Althausseer Bierzelt lebt er in den unterschiedlichsten Welten und repräsentiert dabei die Weltoffenheit und das Traditionsbewusstsein des Salzkammerguts wie kaum ein zweiter.
Jede Menge Freunde und jede Menge Situationen, ob man das jetzt erst beim Kirtag wieder denkt, dass du sagst, da war ich jetzt schon lange nicht mehr und ich bin hingekommen, und in dem Moment ist es sofort wieder so, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Mhm. Und das ist Heimat.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir kriegen ja immer tolle Tipps von Hörerinnen, von Hörern, die sagen, schaut mal da hin, da gibt es jemanden, der ganz was Spezielles macht, der irgendein Leben lebt, das es bei euch im Podcast passt. Und wir haben heute auch einen Tipp bekommen, aber vom Christian Fischer, dem Feuerwehrkommandanten von der Feuerwehr Aldersee.
Richtig. Und da haben wir uns sofort gedacht, diese Chance müssen wir ergreifen. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu dem gekommen sind, der heute bei uns sitzt.
Richtig. Wir haben eine Nummer gekriegt und ich habe mir gedacht, kann man da einfach anrufen? Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich glaube, wir sind angekündigt worden und wir lassen jetzt einmal die Katze aus dem Sack. Wir haben einen der Top-Diplomaten aus Österreich bei uns. Er ist aber auch Sprecher gewesen, zumindest vom Alderseer Bierzeit. Er ist aus dem Ausseerland und er ist wirklich ein toller Typ. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch heute mit Dr. Stefan Pehringer, dem ehemaligen Botschafter Österreichs in Kanada und Oslo, immer noch beim Außenministerium und heute zu Gast in Netz wieder, dem Salzkammer-Podcast. Hallo.
Hallo, servus. Es freut uns sehr. Wie sprechen wir Sie jetzt richtig an? Herr Botschafter, wie sagt man eigentlich richtig?
Ja, ich habe immer noch diese Verwendungsbezeichnung, wie es im Beamtendeutsch als Botschafter, aber Pehringer oder Stefan geht auch.
Sagt man nicht Exzellenz vielleicht sogar?
Interessante Frage. Exzellenz ist nur ein im Ausland akkreditierter Botschafter. Ich habe ja jetzt das Glück, eine Funktion zu haben im Außenministerium, mit der der Botschaftertitel im Inland verbunden ist. Ansonsten verliert man den ja, wenn man wieder zurückgeht. Ja. Aber die Exzellenz, in der protokollarischen Üblichkeit, die Exzellenz ist nur der Botschafter, der im Ausland tätig ist. Also bin noch Botschafter, aber exzellent bin ich nicht mehr.
Das ist jetzt natürlich ironisch gewesen, wir haben es schon verstanden. Aber das waren ja tolle Tätigkeiten in Kanada, in Oslo. Welche war eigentlich spannender?
Ja, ich habe ja schon eine Menge Tätigkeiten vorher gehabt. Aber jetzt diese beiden letzten Länder, man kann man schwer in eine Rangfolge bringen. Beides faszinierende Länder, große Länder, nordische Länder, dünn besiedelte Länder. Kanada sowieso das zweitgrößte Land der Welt, 10 Millionen Quadratkilometer, leben aber nur 40 Millionen Menschen. Und auch Norwegen ist für europäische Verhältnisse ein ziemlich großes Land, so eine Dimension von Deutschland, aber es leben nur 5,5 Millionen Menschen. Also entsprechend ist das Naturerlebnis auch ein unberührtes, sehr weitgehend.
Aber wie toll ist es für alle Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie dann zum Botschafter kommen, und das ist einer aus dem 10. Bundesland, nämlich aus dem Salzkammergut?
Ja, das ist schon etwas, was meistens mit Sympathie aufgenommen wird. Wir Salzkammergutler, glaube ich, haben einen ganz guten Ruf, bieten, wo immer wir auftreten, eine entsprechende Geselligkeit und dann einen Rahmen, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Und das habe ich im Laufe meiner Karriere auch immer genutzt.
Jetzt würde ich gern zurückgehen, einmal quasi das Ganze aufrollen vom Anfang an. Mein Bild von Top-Diplomaten ist trotzdem immer das, dass man jemanden gegenüber hat, der ganz genau weiß, wie man auftritt, wie man wirkt, wie man etwas repräsentiert. Wer war der erste Mensch, der Ihnen gezeigt hat, wie man richtig auftritt? Vielleicht sogar zu Hause im Ausseerland.
Da war auch das Ausseerland wieder hilfreich, weil ich zwar jetzt der erste Ausseher bin, der gebürtige Ausseher, der Botschafter wurde, aber es immer auch früher schon viele Botschafterinnen und Botschafter gab, die im Ausseherland ansässig waren, Häuser dort hatten, Wohnungen dort hatten. Und zu denen ist mir schon in meiner Studentenzeit und wie ich begonnen habe, mich für den Beruf zu interessieren, Kontakt vermittelt worden. Da hat man sich sozusagen schon einmal orientiert in einer Welt, die nicht, also ich komme aus einer wirklich also ganz eingesessenen, uralt eingesessenen Ausseherfamilie, wo die Diplomatie in der großen, weiten Welt nicht wirklich nahe liegt. Aber da hat man schon einmal also Kontakt gehabt irgendwie mit dieser Welt und gesehen, wie das läuft. Und dann ist es natürlich Learning by doing, Training on the Job. Bin jetzt 30 Jahre werden sie im Jänner dabei und Best Practice, wie es im Diplomatensprech heißt, man schaut sich von jedem Chef was ab und man schaut sich auch fast von jedem Chef etwas nicht ab. Und so entsprechend wächst man halt dann mit der Aufgabe.
Aber was muss man studieren? Wie muss man sozusagen die Laufbahn einschlagen, um Diplomat zu werden?
Typischerweise sind Studien wie Jus, Wirtschaft, Politikwissenschaft, es gibt da ein paar Naturwissenschaftler, die da später aber doch den Zugang gefunden haben, aber das ist eher nicht typisch, also eher also die genannten Disziplinen, Historiker und Menschen, die Interesse haben, natürlich für fremde Kulturen, fremde Länder und gewisse Sprachtalente. Also wenn man jetzt wirklich ein großes Problem hat, Fremdsprachen zu lernen, ja, weil absolutes Untalent hat, ist wahrscheinlich nicht sehr naheliegend, dass man in die Richtung geht. Also es sind typischerweise Leute aus den Studienrichtungen mit einem Sprachtalent.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Mehrere, aber nicht alle gleich gut. Also Deutsch, soweit man so als Salzkammer gut kann. Englisch, Französisch, etwas Italienisch, etwas Russisch, aber da muss ich dann schon wieder üben, nicht, um in diese Sprachen. Ich meine, das ist wie beim Musikinstrument, der Sprache muss ich üben, muss ich praktizieren, sonst vergisst man es. Meistens, wenn man halt dann wo in einem Umfeld tätig ist, wo man es braucht, dann springt schon wieder an. Aber so die Grundbasis in diesen Sprachen ist da, plus eine gewisse, auch zumindest passive Kenntnis der skandinavischen Sprachen, weil ja nicht nur in Dänemark war, sondern auch in Norwegen war, sondern vorher bereits einmal in Dänemark.
Aber jetzt müssen Sie uns einmal mitnehmen, bitte, weil wie hat das bei Ihnen begonnen? Wie sind Sie vom Ausseherland, wie sind Sie in diesen Job reingekommen?
Wie gesagt, das Grundinteresse war schon immer da zu Schulzeiten. Ich bin immer ein sehr politischer Mensch gewesen, nicht notwendigerweise parteipolitisch, das kommt dann, aber politisch interessiert an Vorgängen, vor allem außenpolitisch interessiert an Vorgängen in der Welt. Ich habe schon begonnen, internationale Zeitungen zu lesen in der Oberstufe und dann in der Studentenzeit sowieso. Vom Interesse her hätte ich eher Geschichte studieren müssen, dann sagt da aber jeder, nein, da kriegst du keinen Job, kannst kleinen Taxischein dazu machen. Ich habe gesagt, ja, Taxeln ist nicht schlecht, aber vielleicht doch was einem bessere Chancen gibt. Dann hat man gesagt, studiere Jus, Juristen werden immer irgendwie gebraucht. Das habe ich dann gemacht, da gleich um die Ecke im Juridikum. Habe relativ bald erkannt, dass so das Klassische, also ich habe Studienkollegen gehabt, wo du gemerkt hast, ganz gleich, die wird Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, Notar, wenn man zubekommt, so. Und das habe ich relativ bald erkannt, dass das nicht meins ist, habe aber doch das Studium fertig gemacht und dann viele Jahre später sogar promoviert und schätze am juristischen Studium doch eines, nämlich die Art strukturierten Denkens, die man dort lernt. Also dass ich komme vom Der Sachverhalt wird analysiert, Wesentliches vom Unwesentlichen getrennt, die Rechtsfragen formuliert, dann Lösungswege gesucht nach einem Ausschlussverfahren und am Ende sich für eine zu entscheiden und die dann durchzuargumentieren. Merke ich heute noch, wenn man Sitzungen hat, wenn man Treffen hat, wer ist Jurist, wer nicht. Das ist so diese ganz typische Denkweise, die man so mit der juristischen Muttermilch aufnimmt. Und dafür bin ich dankbar, auch wenn ich dann nie in dem Beruf gearbeitet habe. Durchs Völkerrecht dann habe ich dann wieder Zugang zu meinem ursprünglichen Interesse gekriegt. Da habe ich gesagt, da gibt es ja doch was. Also, dann habe ich gehört, da waren so Anzeigen in der Zeitung Die Presse, die ich damals gelesen habe, für Außenministerium sucht Jungdiplomaten und das war eigentlich dann eben die Gespräche mit den Botschafterinnen und Botschaftern, die im Ausseherland aufhältig waren, und da hat man so einen Eindruck, aha, was würde einen da erwarten und wie muss man es angehen? Richtung Aufnahmeprüfung dann.
Jetzt ist dieser internationale Raum ja schon sehr geprägt von Konflikten, große und kleine Konflikte. Wie wichtig ist da eine starke Basis, eben wie die Herkunft aus dem Ausseherland, um auf diesem Parkett zu bestehen in Zukunft? Weil ich denke mir natürlich, als Jurist lernt man dieses Denken, wie Sie es gerade beschrieben haben, aber ich muss ja schon ein sehr gefestigter Charakter sein, oder?
Würde helfen. Mhm. Mir, also weniger der Konflikte wegen, aber des spezifischen diplomatischen Lebensmodells wegen, das darin besteht, dass man eben alle 3, 4, 5 Jahre wieder seine Zelte abbricht, irgendwo anders hin übersiedeln muss, nämlich nicht nur irgendwo auf Urlaub fährt, sondern wirklich dann Hausstandort begründet, ja, mittlerweile zu zweit oder zu dritt. Das ist eine besondere Herausforderung. Und da hilft es, wenn man einen fixen Anker hat. Man sagt sozusagen, das ist Heimat. Und dort sozusagen kehrt man immer irgendwann wieder zurück. Das ist der Ausgangspunkt. Und da kehrt man auch wieder zurück. Das hilft dann Verankerung, weil sonst läufst du Gefahr, dass du als Diplomat, und auch das sind oft gute Diplomaten, aber du läufst ein bisschen Gefahr, so ein bisschen ein basisloses Kosmopolitentum dir anzutrainieren. Also sagst du, bist eigentlich nirgends da. Doch, ich bin zu Hause in der ganzen Welt. Mhm. Aber es gibt auch eine Heimat, aus der man kommt und in die man zurückkehren kann.
Aber wie funktioniert das jetzt? Auf wie viele Jahre werden Botschafter bestellt? Gibt es da Regeln?
Ja, typischerweise 4 Jahre. Kann manchmal kürzer sein, kann manchmal etwas länger sein, hängt von den Gegebenheiten ab. Aber im Üblichen sind es 4 Jahre. Wobei man eines dazu sagen muss, ich bin jetzt 30 Jahre dabei und zum ersten Mal Botschafter wurde ich mit 42. Das heißt, es gibt ja auch eine Laufbahn davor, abgesehen davon, dass nicht jeder Botschafter wird. Und auch bei der Laufbahn davor, man beginnt als Attaché, Botschaftssekretär, Botschaftsrat, Gesandter, und steigt dann so langsam auf bis zum Botschafter, wenn man die Ebene erreicht. Ja, auch da schon geht es ans Reisen, alle 3, 4, 5 Jahre.
Aber es hängt nie zusammen mit der aktuellen Regierung oder mit den Regierungsperioden oder so, oder doch?
Im österreichischen System nicht. Mhm. Es gibt andere Länder, die also am wohl der bekanntesten, die USA, nämlich nicht nur unter den jetzigen, nicht nur unter dem jetzigen Präsidenten, sondern immer schon, die dieses Prinzip all in, all out haben. Mhm. Also dort ist wirklich, also wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt, dann wechseln auch die Botschafter.
Mhm. Bei uns nicht.
Bei uns nicht. Bei uns nicht. Also bei uns muss man, um Botschafter werden zu können, muss man grundsätzlich aus dem höheren Auswärtigen Dienst kommen. In den tritt man nach Absolvierung einer Aufnahmeprüfung, dem sogenannten Examen Präalable, tritt man ein und absolviert dann die von mir vorher erwähnten Stufen, dann Botschafter werden zu können. Und das ist gut. Ich war ja 4 Jahre lang Vorsitzender der Personalvertretung im Außenministerium. Wir bekennen uns zu dem Prinzip. Wir verteidigen dieses Prinzip auch, weil da gibt es gerade bei der Politik, ganz parteiübergreifend, ja, gibt es natürlich immer wieder mal großes Interesse und sagen, warum haben wir das eigentlich nicht in Österreich, dass da auch irgendwelche Politiker oder was, wenn sozusagen der Parteivorsitzende hat kein Abgeordnetenmandat mehr oder was, sagt, ja, aber Botschafter kannst werden in XY. Das haben wir nicht. Zum Glück nicht, weil die Länder, wo es so gemacht wurde, dort hat es meistens keine guten Auswirkungen auf den Dienst, auf den diplomatischen Dienst gehabt, weil es wir doch der Meinung sind, dass es ein Beruf ist, den man lernen sollte und eben nicht sozusagen vom Helikopter dann abgeworfen wird auf den Botschaftersitz, sondern man soll auch die unteren Stufen vorher gemacht haben, um zu wissen, wie das läuft.
Wenigstens mal etwas, was wir in Österreich gut machen.
Ja, meistens nicht absichtig. Es ist halt so geworden. Aber es ist gut.
Gott, dass du nicht sagen, das kommt nur aus dem Kaiserreich. In einer Zeit, wo die Digitalisierung so vorausgeht, bitte?
Im Kaiserreich nicht, nein, da war es anders. Da war es tatsächlich so, dass der Kaiser also seine Majestät hat ernannt und nein, nein, der Auswärtige Dienst, so wie er ist und in der Strukturiertheit und mit der Aufnahmeprüfung geht auf Bruno Kreisky zurück. Mhm. Also Kreisky war nicht nur insgesamt ein großer Staatsmann, so ein Politiker, sondern ihm hat insbesondere auch das Außenministerium viel zu verdanken, weil er da also diese Aufnahmeprüfung und diese Prinzipien eingeführt hat, die sozusagen auch das Amt demokratisiert haben. Ja, dass man sagt, jeder, der, wenn man Interesse hat und das Talent hat und diese Prüfung schafft, dann steht einem dieser Berufsweg offen.
In einer Zeit der Digitalisierung, wo Kommunikationswege trotzdem offen sind, ich kann mich erinnern, ich habe auf der Politikwissenschaft studiert, bei einer Professorin, die nur erzählt hat, man hat früher dem Kapitän einer Austrian Airlines Maschine die Post nach Wien mitgegeben und das ist ja trotzdem ein bisschen das, was man von Diplomatie so im Kopf noch hat. Was ist die Rolle des Botschafters heute? Ich denke mal, diese Kommunikation zwischen dem Land, also der Botschaft und dem Heimatland wird es ja nicht mehr so sein, sondern es wird sich ein bisschen geändert haben.
Es hat sich sehr fundamental geändert zu den Zeiten, die sie da, im Vergleich zu den Zeiten, die sie da erwähnt haben und die zum Teil noch geherrscht haben, als ich 1996 eingetreten bin, da war das schon im Ausklingen. Ne? Hat sich sehr fundamental geändert. Also die Vorstellung, dass Botschafter große Politik machen. Ja? Mhm. So wie das, wenn man Diplomatenmemoiren oder von Staatsmännern, Staatsfrauen hat es eher weniger gegeben, des 19. oder frühen 20. Jahrhunderts, wo Botschafter natürlich sehr große Rolle spielten politisch. Ja? Die sind vorbei, gerade im Rahmen der EU. Ich war ja selbst beim Bundeskanzler für 2 Jahre. Die haben zum Teil persönlich Kontakt, die haben Handynummern, die rufen sich gegenseitig an. Das heißt, auf der Ebene braucht man meistens keinen Botschafter mehr als in between. Die Aufgabe von Botschaften und Botschaftern ist heute viel mehr, ganz abgesehen vom konsularischen Bereich, den wir nicht vergessen dürfen. Ne? Das ist Pässe, Staatsbürgerschaftsnachweise, unsere Touristen betreuen, wenn sie bestohlen wurden, wenn sie was verloren haben, wenn sie stranden. Das ist der konsularische Bereich, den unsere Kollegen vom konsularischen Dienst sehr professionell machen. Abgesehen davon ist es heute viel mehr Aufgabe, Public Diplomacy zu machen. Wirklich das Gesicht eines Landes zu sein. Und ich habe immer, mir war es immer ein Ehrgeiz, oder im Gegenteil, ich habe mich eigentlich immer geärgert, ja, wenn irgendwas zwischen dem Land, wo ich tätig war, gerade als Botschafter, ja, vorher auch schon, aber als Botschafter immerhin noch mehr, wenn irgendetwas läuft zwischen den beiden Ländern und mir spielen keine Rolle. Das, nicht, dass man sich jetzt da wichtig macht und hineinreklamiert, aber Botschaften haben Plattformen für bilateralen Austausch zu sein. Und es war wirklich auch ganz interessant zu sehen, wie bis hin zu NGOs, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen, Sportverbände, you name it, überrascht waren, ja, wenn man da etwas mitgekriegt hat, dass da etwas läuft zwischen den beiden Ländern und der Botschafter sich meldet und sagt, hey, das ist für uns interessant, wollt ihr zu uns kommen, machen wir es bei uns, wir unterstützen das. Mhm. Und das ist heute viel mehr die Aufgabe. Auch der Umgang mit den Medien hat sich völlig verändert. Wir sozusagen müssen weniger aufpassen heute, dass wir politisch ins Fettnäpfchen treten, weil, wie gesagt, diese Rolle ist weniger geworden. Aber zu erklären, wenn, was weiß ich, die Medien recherchieren, etwas, wie ist das in diesem oder jenem Land? Ja? Und da muss man dann firm und fix sein, ja? dass man dann das darstellen kann, was in Österreich vorgeht, wie das heute ist. Und dann wird man auch wiedergeholt und wird man wieder gefragt und gewinnt ein Gesicht, aber nicht für sich selbst, sondern fürs Land.
Was waren die spannendsten Situationen, die Sie erlebt haben als Botschafter? Wo haben Sie trotzdem das Gefühl gehabt, Sie haben eben mitbewirkt an etwas?
Als Botschafter oder als Diplomat?
Sagen wir als Diplomat.
Ja, insgesamt. Mhm. Als Botschafter, jetzt habe ich die Antwort schon, dass du zum Beispiel so Situationen, wie es zuletzt jetzt in Norwegen war, ja, ich bin nach Norwegen gegangen, eineinhalb Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und in einer Zeit, wo klar wurde, also das russische Erdgas war erstens nicht mehr so viel billiger und zweitens nicht mehr gesichert, dass das immer kommt in der Menge, wie es gebraucht wird. Gleichzeitig wissend, dass Österreich in Form der OMV mathematisch ein Drittel unseres Jahresbedarfs in Norwegen fördert. Die Herausforderung, daran mitzuwirken, dass wir dieses Gas auch nach Österreich kriegen, was wir jetzt haben. Ja, die Situation haben wir jetzt vorher nicht. Also da dazu beitragen zu können, mit beschränkten Möglichkeiten, aber doch, war eine große Herausforderung und eine Freude, dass es gelungen ist. Und oh mein Gott, auch schon vorher die Situationen sind spannend in unserem Leben, dem man begegnet. Also ich Zeit beim Bundeskanzler denke, also Putin zweimal oder dreimal sogar getroffen, und wenn es dann so als ein Ausseherbuhr dann zum ersten Mal in an der Seite des Bundeskanzlers in den Élysée-Palast vom französischen Präsidenten begrüßt wird, oft, ja, weißt vielleicht auch nicht ausgegangen davon, dass du da mal herkommst.
Das ist schon wirklich toll. Jetzt zu dem werden wir später kommen, nämlich auch zu Ihrer Rolle am Eurasia Kirtag. Aber ist der Humor eine Eigenschaft, die hilft auf der internationalen Diplomatiebühne?
Absolut. Mhm. Absolut. Ich meine, Humor hilft in jeder Lebenssituation. Man muss dann schon, man darf nicht alles verulken sozusagen, aber es gibt schon Situationen, wo es um Ernsthaftigkeit geht und wo die auch geboten ist und gelebt werden muss. Aber die Fähigkeit, nicht immer alles ganz ernst zu nehmen und vor allem sich selbst auch nicht immer so ernst nehmen, anzukämpfen gegen Ansätze in Richtung einer gewissen Borniertheit, ja, das hilft. Und weil Sie vorher erwähnt haben, gesagt haben, wie bewegt man sich als Botschafter und wie muss man da auftreten? Und da habe ich eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen am meisten gelernt. Und gesagt, das kommt ja gar nicht, weil das Protokoll und wie haltet die Gabe und wo ist das Glasl und wie und was nicht. Ja, auch gut soll es sein. Diese Regeln des oberflächlichen Protokolls. Ja. Protokoll heißt wirklich in Würde und in Respekt vor dem eigenen Land und vor anderen Ländern, vor dem, wofür andere Länder steht, aufzutreten. Eingedenk der eigenen Rolle, die man zu spielen hat. Dass es da nicht um einen Stefan Behringer geht, wenn ich irgendwo auftrete, sondern es geht um die Republik Österreich. Und dazu muss man nicht verzopft sein und steif, und man muss schon gar nicht fad sein, ja, aber würdig der Situation und seiner selbst und unseres Landes. Aber dann kann das auch durchaus entspannt sein.
Aber es ist ja ganz interessant, weil jedes Land steht ja ein bisschen für was, oder? Wie ist es da in Österreich? Wofür steht Österreich? Was nimmt man da mit zur Repräsentation? Ist es Kunst und Kultur?
Schon sehr stark, weil es halt der Bereich ist, Kunst, Kultur. Ich habe das immer so gesagt, immer im Zuge meiner mittlerweile 3 Jahrzehnte langen Laufbahn. Wenn man sich so umschaut, wo ist Österreich, auf welchen Gebieten sind wir wirklich führend? Wir sind heute in politischer Hinsicht sind wir ein mittelgroßer Mitgliedstaat der Europäischen Union. Es ist auch immer lächerlich, wenn alle in Österreich immer sagen, wir sind so klein. Sie werden nie einen Schweizer finden, ja, der sagt, wir sind so klein. Das kommt ja nur, oder einen Finnen oder einen Norweger, das kommt ja nur aus der Geschichte, ja, weil wir eben einmal groß waren. So, aus dem kommt es, dass man uns immer so klein fühlt. Wir sind nicht so klein, wir sind ein mittelgroßer Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sich auszeichnet durch immer noch, also große, einigermaßen große politische Stabilität. Das weiß die Welt auch, durch ein noch immer erfolgreiches, wenn auch mit Herausforderungen erfolgreiches Wirtschafts- und Sozialmodell. Im Sport sind wir eigentlich nur im Skifahren wirklich Weltmacht, und das ist also bei aller Bekenntnis zu unserem Nationalsport ganz, ganz toll. Auch eher Randsport dort global gesehen. Ja. Also wo ist der Bereich, wo du sagst, aber dafür ist Österreich bekannt. Dafür ist auch mal wirklich, also sozusagen fast USP. Und da komme ich natürlich an Kunst und Kultur überhaupt nicht vorbei. Und da ist es wichtig, und ich bin ja jetzt auch in der Kultursektion Abteilungsleiter, da ist es wichtig auch, dass man da wieder keinen verkrampften Ansatz hat. Es hat oft so die Zeit gesagt, wir kämpfen ganz bewusst gegen die Klischees an. Mhm. Also gegen einen Strauß und gegen die Lipizzaner und gegen was weiß ich. Das ist Quixotesk. Das ist Windmühlenkampf und das bringt da überhaupt nichts und schadet uns ja. Warum soll man nicht, also von positiven Assoziationen, die es mit Österreich gibt, auch profitieren? Es besteht dann die Herausforderung da und zu sagen, ja, aber es gibt nicht nur die Sängerknaben und die Lipizzaner und die Mozartkugeln, sondern es gibt ein modernes Kunstschaffen, ja, und Künstler, die sich mit den aktuellen Herausforderungen der Welt auseinandersetzen und das sehr erfolgreich auch international. Die Leute, also beim Klischee abholen, weil da wollen sie hin. Das habe ich immer erlebt. Du musst also auch bei Empfängen oder so, es muss halt was weiß ich, Schnitzel und Apfelstrudel und so und Sachertorten, das muss sein. Und wenn du sie dann hast, dann kannst du es dorthin führen und sagen, ja, aber in Österreich geht auch aktuell viel zeitgenössisch Interessantes vor sich.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir Österreicher sind ganz gern gesehen auf der Welt. Und ich habe heute beim Herfahren im Zug einen Podcast gehört, wo Hans-Peter Haselsteiner zu Gast war, ein Podcast vom Standard. Und er hat gesagt, das ist nicht mehr so. Und das hat mich irgendwie gestört. Also da die Frage, sind wir noch gern gesehen auf der Welt? Ich glaube nämlich schon.
Ja, es würde mich jetzt interessieren, woran es der Dr. Haselsteiner festgemacht hat, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende. Wir sind insofern gesehen, als dass wir ein Land sind, das durchaus hohes Ansehen genießt. Ich möchte nur dazu sagen, dass wir immer dagegen ankämpfen sollten, sozusagen da selbst zufrieden zu werden. Wir müssen schon weiter daran arbeiten. Immer nur sagen, ja, ich irgendwie so mit Zuckerguss und alle lieben uns und alles großartige Kunst und Kultur und Wien, Weltstadt der Musik und so und genügen uns dann darin. Also nichts, sondern wir leben in einer sehr spannenden Welt mit sehr mannigfaltigen Herausforderungen, wo das Ansehen, dass unserem Land zukommt, auch sehr wesentlich danach beurteilt wird, wie wir zur Bewältigung dieser großen Herausforderungen international und global beitragen. Ich kann mir vorstellen, dass Haselsteiner darauf angespielt hat.
Aber ich finde trotzdem, dass wir es eigentlich ganz gut machen, weil wir haben jetzt nicht nur das Strauß-Jahr und natürlich die Strauß-Dynastie, sondern wir haben auch den ESC gewonnen.
Wir haben den ESC gewonnen und also mit allen Diskussionen, ja, genau. Die es da jetzt gibt, aber die natürlich auch Zeiterscheinungen sind, weil in einer polarisierten Welt. Ja.
Aber Sie wissen da gibt es interessante Diskussion.
Ja, ja.
Natürlich. Weil wenn zum Beispiel Österreich sagen würde, es geht sich nicht aus, wir können ihn nicht sozusagen, dann ist er in Israel.
Ja.
Das ist eigentlich skurril, oder?
Also ich meine, ich persönlich und Linie unseres Hauses und der Regierung. Ich halte grundsätzlich also von Boykotten im Bereich der Kultur wenig. Ich glaube, gerade die Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern sollen gehört werden. Und sie sind ja typischerweise auch jene, die sich oft mit der Politik ihres Landes und genau das, was dann von der internationalen Gemeinschaft kritisiert wird, oft am kritischsten auseinandersetzen. Also dass man dann ausgerechnet die bestraft damit, halte ich für nicht sehr klug. Aber ja, es wird eine Abstimmung darüber geben und man wird sehen, wie das ausgeht.
Spannende Geschichte.
Auf jeden Fall.
Ich bin auch sehr gespannt. Gibt es einen Satz im Dialekt, an den Sie immer wieder denken, der erdet in schwierigen Situationen? Ich muss kurz dazu sagen, warum ich diese Frage stelle. Weil, wie wir zum ersten Mal gesprochen haben, haben wir im Dialekt gesprochen.
Ja, genau.
Und ich habe mir dann gedacht, okay.
Wir können schon so abbracht.
Ich fürchte, dann verstehen es wir beide auch das eher nicht mehr ganz so. Aber ich habe mir dann wirklich gedacht, ein Mensch, der so im Dialekt verhaftet ist offensichtlich, ja. Vielleicht gibt es da irgendeinen Anker, an den sie immer wieder denken.
Der ist aber ein bisschen mit Augenzwingen, wenn man aus Serischen sagt, wir sind an und alle Ming nicht an sein.
Kannst du das übersetzen?
Nein.
Also, wir sind ganz gut aufgestellt und das geht uns gut. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich habe ja vor vielen Jahren, da war ich in Berlin, Anfang meiner Laufbahn, und da gab der Hubert von Goisern ein Konzert auf der Museumsinsel, auf der Berliner Museumsinsel. Und kam so auf und ist ein Versuchsballon gestartet, ne, und hat ins Publikum hinuntergerufen, hat sich so Quetschen umgehängt, ne, und hat das Publikum in uns runtergeschaut und hat runtergeschaut und gesagt, Satan! Worauf das Berliner so geschaut, ich habe aufgeschaut und gesagt, wir sind Fischern. Und darauf hat er dann gesagt, ah, einer versteht mich.
Und seid dann Freund worden?
Nein, es hat sich aus dem dann kein weiterer Kontakt gegeben.
Aber es ist interessant, oder? Also dieses Österreichische hilft einem schon auch manchmal in schwierigen Situationen. Ich denke nur an die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Also auch da.
Ja. Wobei, ich meine, da auch viel dann sozusagen Mythos herum ist und noch die Reblos, und dann sind es wach. Also da mag schon viel Alkohol damals geflossen sein und gerade die handelnden Personen waren ja da durchaus zu haben dafür. Aber es war schon eine sehr, sehr solide rechtliche, vor allem politische Verhandlungsleistung, damals ein Zeitfenster, das sich für Österreich ergeben hat. Wirklich in Mitte der 50er mit so Ansätzen Richtung einer Entspannungspolitik durch den Machtwechsel in Moskau zu nutzen. Das war sicher die größere Leistung als die Reblaus. Aber die Reblaus ist lustiger.
Aber Sie wissen gleich sofort, wovon ich spreche. Das gefällt mir sehr gut. Treffen sich eigentlich alle Botschafter und tauschen sich untereinander auch aus? Oder wie funktioniert das?
Na, wir haben also einigermaßen institutionalisiert. Gibt es die sogenannte Botschafterkonferenz. Die ist jeweils Anfang September, wo nicht immer alle, aber doch ein ganz großer Teil der Botschafterinnen und Botschafter, die im Ausland tätig sind, zu einer Konferenz nach Wien kommen und also da von unserem Haus also eingeladen sind zu einer Konferenz. Aber da gibt es auch Empfänge beim Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Vizekanzler im Parlament. So, das ist einmal jährlich und ansonsten hat man halt, man tauscht sich aus, wenn man sie sieht oder es ist ja heute vieles leichter geworden durch die Internet-Telefonie. Man kann gleich bald einmal, früher muss man, mein Gott, als ich begonnen habe, ne, da sind zu den Telefonanschlüssen, ne, sind Listen geführt worden, also wer wohin angerufen hat und dann musstest du darlegen, also dienstliche Notwendigkeit, ja, nein, wenn du da anrufst, was in den entlegenen Teil der Welt, ja, spielt heute keine Rolle mehr. Also so tauscht man sich halt informell dann aus.
Ich hätte nur zwei Fragen, bevor wir dann schon langsam zurück ins Ausseerland und auf den Kirtag kommen, weil das ist ja auch spannender Kontrast eigentlich zu Ihrem sonstigen Sein. Ja, weil ich hätte es fast gesagt, beruflichen Dasein, aber beruflich ist ja nicht in Aussee gewesen. Wer war die spannendste Persönlichkeit, die Sie beruflich kennenlernen durften?
Das kann ich so nicht sagen. Also das waren so viele, also wirklich also von den ganz Großen, die du so in meiner Rolle als Mitarbeiter halt am Rande kennenlernen durftest, ja, bis zu vielen Persönlichkeiten in Österreich und da international, die mich da begleitet haben, da möchte ich nicht eine Person besonders herausgreifen. Ich hatte Glück, also für zwei tolle Werner Faymann und Doris Burres, also für zwei tolle politische Persönlichkeiten arbeiten zu dürfen, von denen ich das große Privileg habe, dass ich sie auch Freunde nennen darf. Das hat mich sicher sehr geprägt, aber es waren andere auch.
Ich möchte fast sagen, es war eine diplomatische Antwort.
I do my best.
Yes.
You did well. Und die zweite Frage ist, weil man kriegt ja nicht wahnsinnig viel mit über die Arbeit von Botschaften und von Diplomaten, aber was man immer wieder hört, ist, wenn irgendwas passiert ist, dann hört man, der Botschafter oder die Botschafterin wurde einberufen, sozusagen. Ja? Gibt es das wirklich oder ist das medial einfach ein Ausdruck? Oder wird man als Botschafter dann tatsächlich von der Regierung einberufen und einmal, nein, nicht von der eigenen, von der anderen eigentlich?
Vorgeladen, zitiert. Also die Einberufung gibt's. Ich bin zum Beispiel einberufen worden vor nicht allzu langer Zeit, wenn einfach dein Term endet. Dann ist das der Begriff, wenn man rückberufen wird, nach Vollendung, weil ich, also, also ich wurde zuerst von anderen Posten in Wien ernannt und dann wird man einberufen. Das ist sozusagen, das ist der Fachausdruck und das passiert dann. Es können aber Diplomaten auch von ihrer eigenen Regierung auch, also Botschafter, Missionschefs auch einberufen werden, im Falle von bilateralen politischen Problemen heißt es dann, der Botschafter, das ist aber dann von der eigenen Regierung. Botschafter wird einberufen, um sozusagen dann aus erster Hand zu berichten. In unserem Fall in Wien, nicht, was da los ist. Das Gegenteil davon ist die Vorladung, die Zitierung, das macht die Regierung des Gaststaates, also des Empfangsstaates.
Genau, ja.
Ja, die waren, was weiß ich, irgendein. Es würde sich jetzt, also theoretisch, irgendwer in Österreich in einer Weise öffentlich äußern, ja, die, oder es kommt zu irgendeinem Vorfall, ja, der Regierung dieses Landes nicht gefällt, dann wird der Botschafter vorgeladen, zitiert.
Und das gibt es wirklich?
Das gibt es, ja, freilich.
Da wird man dann stellvertretend
gerügt,
oder? Für das Land. Ist das
meistens ist es kein erfreulicher Anlass, wenn es passiert, aber ja, man macht auch das professionell.
Und wir haben ja auch nicht in jedem Land eine Botschaft, oder?
Bei Weitem nicht.
Eben.
Bei Weitem nicht, geht da gar nicht. Also wir haben allein die Vereinten Nationen, haben die 200 Mitglieder. Nicht? Und wir haben, es ist immer, man muss ja auch, man verwendet immer den Begriff Missionschef. Nicht? Ein Missionschef kann sein ein Botschafter, kann sein ein Generalkonsul. Generalkonsul ist immer in einer Stadt, was weiß ich, wir haben Berlin die Botschaft, in München ein Generalkonsulat, oder in Washington die Botschaft und in New York Generalkonsulat. Aber auch das sind Missionschefs, Dienststellenleiter, desgleichen Leiter von Kulturforen, heißen die jetzt, früher waren es Kulturinstitute, Entwicklungshilfe, also EZA, also Entwicklungszusammenarbeitsbüros. Und so alles in Summe dann, sagen wir, glaube ich, ich möchte jetzt nicht wissen, aber ich würde jetzt einmal so knapp an die 100, wenn man alles zusammenrechnet. Und das sind vielleicht dann gute 60 Botschaften.
Das ist weniger, als ich mir gedacht habe.
Ich nehme mich auch.
Bleiben wir doch noch im Topic, ganz kurz, weil ich finde es so spannend. Jetzt haben Sie öfters schon erwähnt, Sie sind seit 30 Jahren im Dienst, im diplomatischen.
29. Jänner.
Sehr gut. Da werden wir dann anrufen oder schreiben.
Gratulieren,
genau. Aber und haben jetzt einen Job in Wien wieder, der toll ist. Aber gibt es noch irgendwelche Traumjobs, die Sie gerne machen würden? Zum Beispiel Botschafter bei der UNO in New York oder so etwas?
Das ist die Frage, die man als Diplomat am öftesten gestellt kriegt. Wo willst du denn hin? Was, welcher Land interessiert? Und ich habe mich seit meiner Laufbahn immer dagegen gewehrt, diese Frage zu beantworten. Und tue es auch weiterhin, weil das ist von zu vielen Dingen abhängig. Nehmen wir jetzt meinen Fall im Konkreten. Ne, ich bin jetzt erst zurückgekommen. Ich habe noch 9 Jahre bis zur Pensionierung, also wenn das alles so gesetzlich so bleibt. Die lassen sich typischerweise gut teilen, also Hälfte Inlandsfunktion, dann Auslandsfunktion. Also muss ich jetzt einmal davon ausgehen, dass sich die Frage einer nächsten Auslandsverwendung für mich in 4-5 Jahren stellt. Ich kann überhaupt nicht absehen, was zu dem Zeitpunkt frei ist. Ich weiß nicht, was dann, wer dann wo gerade gewechselt ist. Oder so. Das tut man typischerweise so, dass man, wenn man weiß, man kommt so in einen Zeitraum hinein, wo dann wieder ein Wechsel ansteht, ja, dann schaut man sich mal um. Na, was werden dann zu dem Zeitpunkt frei? Was ist erreichbar? Letztendlich ist es ja dann auf der Botschafterebene eine politische Entscheidung von Regierung und Bundespräsident. Was wäre frei? Was ist ein gangbarer Weg? Wo kriegt man Unterstützung? Aber das lässt sich nicht auf Jahre im Vorhinein. Und ich halte immer wenig davon. Wenn man sagt, ich kenne Kollegen, die formulieren irgendwann einmal, ich möchte einmal unbedingt in dem Land Botschafter werden. Werden sie aber nie ohne bösen Willen für irgendwen, sondern das war schlichtweg zu dem Zeitpunkt dann nie frei. Mhm. Und solche Enttäuschungen kann man sich leicht ersparen, indem man offen bleibt und schaut, ja, was wird denn ungefähr dann zu der Zeit frei sein.
Das heißt, Botschafter entscheidet die Regierungsspitze, also der Bundeskanzler, Bundespräsident oder wer?
Der Botschafter wird vom Bundespräsidenten ernannt und da der Bundespräsident ja nach Konzept der österreichischen Verfassung nur auf Vorschlag der Bundesregierung handeln kann, ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen, braucht es einen Vorschlag der Bundesregierung in Form eines Ministerratsbeschlusses.
Also, ich hätte nämlich getippt auf Außenministerium.
Dass das Außenministerium, es läuft so, das Außenministerium bringt den Vorschlag zur Botschafterbesetzung in den Ministerrat ein. Dort muss es also insgesamt im Gremium beschlossen werden und dann geht der Vorschlag zum Bundespräsidenten und der ernennt oder ernennt nicht. Mhm. Aber das kommt höchst selten vor.
Weil derzeit ist sie eigentlich recht gut, weil die Außenministerin ist ja auch oft im Salzkammergut, wie wir hören. Die
Außenministerin ist eine Oberdressnerin.
Genau.
Vom Raumhof, von der berühmten Hofmannsthal-Linde und ist Frau Bundesministerin, ist immer wieder und war schon vor ihrer Amtszeit immer wieder in Aussee.
Das haben wir zwei gute Stichwörter, nämlich Aussee Kirtag, weil wir haben sie vor kurzem gesehen.
Am Kirtag, wie sie hingegangen ist, ja.
Genau. Und Gremium. Welches Gremium muss man überzeugen, dass man Moderator am Aldersee Kirtag wird?
Ja, wie geht das?
Eigentlich, das ist überhaupt, es gibt kein Gremium, glaube ich. Also in meinem Fall war es so, dazu muss man sagen, also erstens aus einer uralten, eingesessenen Aussee Familie, sehr brauchtumsaffin. Die war Nikolaus und von meiner eigenen Krampus Brass und war sehr aktiv im Ausseher Fasching. Stimme nicht mit dir, ist eine Passion von mir und die lässt sich im Fasching natürlich sehr gut zum Einsatz bringen. Und daher haben sie, ich bin auch mit vielen Altaussehern in die Schule gegangen und dadurch war ich, also vom Fasching und so war ich einer in Altaussee ein Begriff, weil als Ausseher, als sogenannter Mauriker.
Mauriker,
der Marktaussee. Ne? Der Ausseher ist für einen Altausseher Mauriker, also aus dem Marktaussee stammender, wobei für einen Ausseher, der Mauriker, ja, ein Bewohner des Ortszentrums ist. Also das ist wirklich nur Ortszentrum, eigentlich bürgerliche Familien im Ortszentrum. Und wie ich dann in die Hauptschule gekommen bin, mit den Alten aus der Schule gegangen bin, haben die gesagt, bist du ein Mauriker? Ne? Und die haben gesagt, ich bin kein Mauriker, bin ich gesprochen. Ne? Und weil das ist, sozusagen, aber als Mauriker dann Moderator zu werden, das ist fast also ein Ritterschlag. Mhm. Und dass ich heute noch also die lebenslängliche Backstage-Berechtigung habe aus der Moderatorenzeit, also wirklich das Privileg, um hinten bei den Mitarbeitern sitzen zu dürfen beim Kirtag, ist etwas, was man nicht hoch genug schätzen kann angesichts der bedrängten Platzverhältnisse im Zelt. Aber es ist schon grundsätzlicher Privileg. Und da war es dann so, da war ich in Berlin im Jahr 2000. Und im Jahr 2000, die werden Sie erinnern, war die Zeit der sogenannten EU-Sanktionen gegen Österreich. Mhm. Also hatten wir ja damals schon Schüssel, Haider, wobei der Haider ja nicht in der Regierung war, sondern in Kärnten. Aber das war halt ÖVP, FPÖ. Und dann gab es diese nicht sehr wohl überlegten Sanktionen der sogenannten Sanktionen der Europäischen Union. Und es hat damals die Konrad-Adenauer-Stiftung, das ist die Parteiakademie der CDU, hat ihr alljährliches Sommerfest unter das Motto Österreich gestellt. Und als musikalische Gast kam die Bergmusi, Salinenmusikkapelle Aldaussee, damals organisiert, zusammen mit einer lieben, sehr, sehr verdienten Freundin in Altaussee, der Marianne Görz, haben wir das gestanden, dass die Salinenmusik da gekommen ist. Und da hat sich dann aus dem ergeben, dass der damalige Bierzeltchef, der Hermann Wimmer, mich dann, glaube ich, 14 Tage nach dem Fest angerufen hat. Ne? Ich sag, du, Beiringer, kommst du den Kiritag her? Sag ich, ja, hätte ich schon einen Sinn. Also hätte ich vor, Ich war der Moderator, der Müller Albert hört auf oder will, nicht mehr so, das war ja auch ein legendärer Amtsvorgänger als Moderator, der Albert Müller, der das ja Jahrzehnte gemacht hat. Und der Albert hat dann so, glaube ich, zuerst einmal weniger moderiert, nicht? Und dann haben halt wir Jungen mehr übernommen und das Angebot habe ich damals gekriegt und habe das dann sehr gern gemacht und über viele Jahre eigentlich dann mit großer Freude gemacht.
Worauf kommt es bei dieser Moderation an? Ist es Timing? Sind es die Schmähs?
Auch da hat sich ja die Zeit verändert. Das muss man schon auch sagen. Ja. Wie ich übernommen habe, die Moderation, das war im 2000, konntest du selbst am Samstagabend, Montag am Abend noch Anekdoten erzählen, zum Beispiel meine Imitationen machen. Das war damals noch möglich, dass so viel Aufmerksamkeit. Es hat dir nie, wie der Albert selber auch gesagt, das Ganze zahlt heute nie zu, aber du tust das für die zuhören. Und für die hat man es gemacht. Das war so ein Drittel sicher, die zugehört haben und bis zur Hälfte. Ja. Und die anderen hast du eh nicht gekriegt, damals auch schon nicht. Aber heute wird es natürlich, und insofern bewundere ich die Kollegen, Freunde sehr, die das jetzt machen, weil das sicher schwieriger geworden ist. Also man merkt, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird kürzer. Damit die Medienprofis nicken, sehe ich.
Bei mir geht es genauso im Radio.
Auch bei den Kindern.
Bei den Kindern und bei den Erwachsenen. Es ist ganz egal. Aber ich verstehe es, weil wir haben auch gesagt, der Nachmittag hat uns total taugt, ja, am Kirtag. Ja. Und je später die Stunde, umso ärger wird es.
Du musst aber reden, eine wesentliche Funktion, die du als Moderator hast, das wird oft vergessen. Du musst der Musik Möglichkeiten zum Verschnaufen geben.
Zum Trinken.
Auch zum das muss, das ist selbstverständlich, das muss ich nicht verdursten lassen, als Musikanten. Aber sonst spielen die wirklich, also ein Stück nach dem anderen, und das ist typischerweise bei der Musik der unbeliebteste Moderator, ja, der nur immer kurz spricht und dann schon wieder weiter zur Musik, sondern man muss denen auch ein bisschen an Freiraum und der Zeit zum Verschnaufen geben. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die du als Moderator auch hast und darüber hinaus bemühst dich halt. Was so gut du halt kannst, zur Unterhaltung beizutragen.
Was ist Ihre legendärste Imitation?
Ich darf jetzt eines erzählen. Es handelt sich um, man muss vielleicht, ich weiß nicht, ob es einen Podcast-Untertitel gibt, aber man kann es ja dann vielleicht dann erklären, worum es geht. Nachdem es sich um zwei Verstorbene handelt, aber doch liebe Freunde. Ja. Das erzählen eine Begebenheit, die sich zugetragen hat in dem berühmten Backstage-Bereich, ja, einmal in einem dieser Jahre, wo immer gesessen ist der leider im letzten Dezember von uns gegangene Hannes Androsch und der von mir schon mehrfach erwähnte Albert Müller als mein Vorgänger, ja, der ja ein Salinenbeamter war, also mit allen Würden eines Salinenbeamten in Ruhe. Und die sitzen da hinten draußen, nicht? Und der Hannes hat so manchmal so die Ohren gehabt, nicht? Also er möge mir es nachsehen, beide, das ist er, aber ich glaube, sie kennen damit. Und der Hannes schaut so, hat sein Bier und schaut so zu den Albert um und sagt so auf sein Ohr, sagt er, erst Albert, wann die Altersseher beim Salzburg auch so fleißig gewesen waren wie beim Kirtag, schaut es anders aus. Darauf schreit ihm der Müller zurück, sagt er, du Hannes, halt nicht dein Pappen, bald mir beim Bayerig nicht so wenig gearbeitet hätten, hättest du nicht so billig gekriegt.
Also ganz ehrlich, ich hab's verstanden.
Ich auch. Das großartig.
Das ist für mich die legendärste, also das ist überhaupt die Bierzelt-Geschichte, die alles auf den Punkt und drauf, ja, sagt, hättest du nicht so billig gekriegt, Prost, Hannes. Servus, Albert. So, das bringt vor allem auch dann mit dieser Endung, ja, bringt das Fest am Punkt. Und
großartig. Jeder in seiner Welt.
Unfassbar. Was hat Hannes Androsch anders gemacht als alle anderen, dass er in Aussee so akzeptiert worden ist? Weil wir haben ihn wirklich schon oft gehört in dem Podcast, ja, und wir haben ausschließlich Positives gehört von ihm.
Mhm. Erstens einmal die tiefe Verankerung. Er war seit seiner Kindheit immer in Aussee, weil zuerst in Altaussee, dann junger Erwachsener in Grundlsee, und ist dann nach Altaussee gekommen. Dazu kommt ein tiefes Wissen über die Region, ihre Geschichte und die Menschen. Der Hannes hat mehr gewusst über die Grundlagen, also warum die Ausseher so sind und speziell die Ausseher, wir sind da, als viele Einheimische. Also er war in dem Sinn besser als ein Einheimischer, besser informiert. Ganz, glaube ich, auch ganz wesentlich dazu beitragen, das sich nicht anbieten. Mhm. Er hat nie versucht, ausseherisch zu reden. Das wird halt oft gesagt, ja, da müssen wir wieder Refürig brachten oder so, nicht, weil bleibt mit anderen Zungen. Das kommt in Aussee gar nicht so gut an. Es ist wichtig, wie man von der Einstellung, vom Herz her zur Region steht. Und das war er. Und da hat halt zu allem zusätzlich dann noch halt ganz, ganz viel auch geleistet für die Region. Und ich glaube, sein nicht mehr da sein und natürlich alles, was du tust und im öffentlichen Raum, ja, gibt auch zu Kritik Anlass. Und ist auch gut so. Wir leben in einer Demokratie und er war ein überzeugter Demokrat sein ganzes Leben und hat damit gelebt, auch wenn er sich geärgert hat oft darüber. Kann kritisiert werden, soll kritisiert werden, was du tust, aber unterm Strich bleibt doch also das Geleistete für die Region, das aus dieser Verankerung und aus dem Wissen kam, bleibt bestehen.
Nein, ich glaube auch, also wie gesagt, ausschließlich Positives. Die Hörerinnen und Hörer von dem Podcast wissen das, er ist oft angesprochen worden. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein Verlust, dass wir ihn nicht gehabt haben. Wenn man wirklich die Persönlichkeiten des Salzkammerguts im Gesamten abdecken möchten, hätte er dazugehört.
Weil es ja bei ihm weit weg ist. Es ist ja nicht nur weit sogar aus See und Altaussee, sondern es ist im Wege der Salinen. Ich meine, das ist ja, was heißt, wenn ich rede, Salzkammergut. Ja. Kann ich ja überhaupt, das ist ja ohne Saline ja überhaupt nicht denkbar. Das ist der Betrieb schlechthin. Ja, diese Bedeutung war ihm immer im höchsten Maße bewusst.
Sie haben ganz am Anfang in dem Gespräch die Verankerung in die Heimat angesprochen, dass es eben wichtig ist, wenn man in der Welt unterwegs ist, dass man eine Heimat hat. Was wartet zu Hause auf Sie?
Ja, leider Gottes nicht mehr meine Eltern, leider Gottes nicht mehr mein Bruder, der tragischerweise zu früh verstorben ist, aber immer noch, also unser Haus bewohnen gemeinsam mit der Tochter meines Bruders und ihrem Lebensgefährten und Sohn, da haben wir und ich unsere eigene Wohneinheit dort drin, also mit wunderbarem Blick, also neben unterm Hotel Wasnerin, neben der Alpencottage mit direktem Blick auf den Dachsteingletscher, also punkto Lebensqualität schon ganz schwer zu übertreffen. Das wartet und darüber hinaus jede Menge Freunde und jede Menge Situationen, ob man das jetzt erst beim Kirtag wieder denkt, du sagst, da war ich jetzt schon lange nicht mehr und ich bin hingekommen und in dem Moment ist es sofort wieder so, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Mhm. Und das ist Heimat. Das ist eigentlich, das ist der Inbegriff. Das ist der Inbegriff von Heimat. Mhm. Du sagst, da gehörst hin und da brauchst du nichts erklären. Das ist so. Und ja, insofern hat sich natürlich die Beziehung zu Aussee sich geändert, als die Eltern noch gelebt haben. Zuletzt noch meine Mutter war es so, dass man sozusagen, da musst du halt von Zeit zu Zeit wieder kommen, musst dich anschauen lassen, gerade weil ich ja doch längere Zeit im Ausland gelebt habe. Und wenn die Eltern einmal nicht mehr sind, dann ändert sich die Beziehung und du fährst halt dann, wenn es besondere Anlässe gibt es gerade ein Kirtag sein, oder jetzt vor letzten Wochenende eine wunderbare Wanderung im Toten Gebirge mit einem lieben Freund gemacht, nach Ewigkeiten wieder mal aufs Appelhaus gekommen. Es war traumhaft, Wetter und Stimmung und ja, Heimat.
Aber bei dir ist doch ähnlich, ne?
Ja, absolut. Herrlich.
Du gehst halt wieder deutlich mehr nach Hause eigentlich.
Ja. Obwohl auch mein Vater nicht mehr da ist, leider. Also es ist wirklich ähnlich.
Ja. Ich habe mir nur zum Abschluss ein kleines Spiel überlegt.
Oi.
Das kennt man schon. Und zwar, ich denke mal, es gibt sicher ein Spannungsfeld zwischen dem, wie man im ASEAN-Land redet und wie man auf der diplomatischen Bühne spricht natürlich. Okay. Jetzt habe ich ein Übersetzungsspiel mir einfallen lassen, und zwar würde ich... Ja, bitte.
Als Diplomat lebst du sowieso, das ist mir nämlich sehr wichtig, das zu sagen, als Diplomat lebst du sowieso in mehreren sprachlichen Welten, vor allem fremdsprachlichen. Ja. Aber ich bin ja doch, also nicht und ganz in der Nähe, Juridikum und Studentenheim war weiter oben Richtung AKH, da in der Gegend zum Studieren komme schon 1987. Und auch da ist es so, ich bekenne freimütig, ja, und gern, ich gehöre nicht zu den, so jetzt kann man Gutland oder Aussehen, die gesagt haben, jetzt müssen wir erst recht in Wien sozusagen, so darauf, mitbestehen, darauf zu bestehen, dass man den eigenen Heimatdialekt auch in der Großstadt spricht. Sprache ist Kommunikation, mit Sprache soll man verstanden werden, und das ist ja nicht mein Ziel, so zu reden, dass mir möglichst niemand versteht. daher habe ich mir das so eine Art allgemein österreichisch angewandt. Ja. Ganz wichtig ist es aber, wenn man heimkommt, wenn man daheim ist, dann wird der Schalter umgelegt und dann wird natürlich in dem Zusammenhang Dialekt gesprochen, und der ist dann auch ganz, ganz wichtig. Nur ich gehe nicht überall damit hausieren, sondern ich spreche ihn dort, wo er für mich am wichtigsten ist, nämlich in der Heimat.
So wie mit der Tracht. Wir haben im Vorgespräch über die Tracht gesprochen.
Genau das gleiche Verhältnis zur Tracht.
Genau, weil es ist ja, also es gibt ja Leute, die natürlich in Wien dann die Tracht anziehen oder die Lederhosen. Ich tue es auch zum Beispiel nicht.
Ja, das spreche ich. Bei den erwähnten Gelegenheiten, wie Steirer Ball in der Hofburg oder das wirklich gelungen im Schützenabendfesten, gelungene Steirerfest am Rathausplatz, da mache ich das gerne. Ansonsten bin ich ein bisschen zurückhaltend, doch in Aussee immer, weil bei uns wird es mit Natürlichkeit getragen, ohne irgendwelche Botschaften, die man damit, die Botschaft, die, wenn du mittlerweile Tracht trägst in der Stadt, nahezu notwendig damit verbunden ist und die am umgehängt wird, die möchte ich nicht senden.
Das Kostümieren.
Ja. Nein, weil bei uns ist eben alles, also auch Salz kann man gut, ist Natürlichkeit, das ist es so.
Eine der allerersten Folgen war mit der Gexi Toastmann, eine der legendärsten Folgen eigentlich. Und die hat auch gesagt, wir lassen uns das sicher nicht umhängen.
Ja.
Die Tracht ist einfach die Tracht und hat keine politische Botschaft.
Genau. Das ist ganz wichtig. Natürlich, da gibt es ja Abhandlungen wissenschaftliche dazu ohne Ende. Die Politisierung der Tracht und des Brauchtums, das ist immer eine Gefahr, und die hat es immer gegeben, aber umso wichtiger ist die persönliche Einstellung dessen, ja, der die Tracht trägt und der im Brauchtum mitmacht. Und das tue ich weiterhin nach. Ich bin stolzes Mitglied der Aussehe drum, ich war aufgenommen mit einem Viertel Schnaps. Ja. Das gibt es nach wie vor. Aber wir tun das nicht, um uns abzugrenzen und irgendeinen überhöhten Heimatbegriff zu leben oder was, sondern wir tun es, weil es uns es ist, weil man das seit über 250 Jahren an und wie ganz natürlich einfach am Fasching Montag der Frau mit der blauen Trauben zusammenkommen und das damit, weil sich das einfach so gehört und weil es so ist. Und darüber hinaus senden wir überhaupt keine Botschaft.
Ja. Ein Viertel Schnaps.
Ich glaube, das brauche ich jetzt für dein Spiel.
Ja, ich glaube, du kannst eh nicht mitspielen. Wir probieren das jetzt einfach. In der Theorie ist es wahnsinnig lustig für mich. Wenn der Ausseher sagt, passt schon, wie sagt der Diplomat dazu?
Wie sagt er?
Also passt. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe mir dann gedacht, der Diplomat könnte sagen, wir nehmen das zur Kenntnis und prüfen die Optionen.
Das reicht nicht aus.
Reicht nicht aus?
Nein, Pascha ist eher so, das ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung.
Ich hätte gesagt, schauen wir mal.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Nein, passt schon da. Also wenn der Ausseher sagt, passt schon, lehnt er sich schon hinaus.
Ist eine Zusage?
Ja, ist schon fast eine Zusage.
Okay.
Wenn der Diplomat sagt, wir begrüßen den konstruktiven Dialog, was sagt der Ausseher?
Oh, tut schon.
Das funktioniert, merkst du das? Der Ausseher sagt, nicht hudeln.
Sagt der Diplomat, wir sollten uns die notwendige Zeit nehmen, Dinge durchzudenken.
Perfekt. Ich wollte genau dasselbe sagen.
Wirklich?
Ja.
Wirklich. Wir bleiben im engen Austausch.
Hört, zeig mal.
So gehört sich das nicht.
Wir sollten höhere Ansprüche an uns selbst stellen.
Das ist wirklich oder? Diplomatisch.
Ja. Sollen wir noch eins machen?
Eins noch.
Okay. A Gaudi muss sein.
Möge der Frohsinn nicht zu kurz kommen.
Wow!
Wunderbar, oder?
Ich auf höchster Ebene. Die
werden immer besser, oder?
Ja, ja.
Aber natürlich, da muss man antworten können. Vielen Dank.
Das war sicherlich der schwierigste Part.
Glaube ich auch. Jetzt kommt ein leichter Part. Wir haben noch einen Word-Rap. Bitte um kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir
vieles.
Mhm. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Salzkammergut taugt mir nicht, dass ich nicht jedes Wochenende dort sein kann.
Oh, das war nett. Und im Salzkammergut fehlt mir?
Wenig.
Mhm. Wenig. Das gibt eigentlich.
Soweit alles. Ich bin immer, ich muss also insofern war die Antwort mit, dass ich nicht jedes Wochenende dort sein kann, nicht ganz ehrlich. Ich habe gerade immer also diesen Zweiklang Salzkammergut aus See mit Wien sehr geschätzt. Ja. Und ich bin schon seit der Studentenzeit, ich bin immer wieder gern heimgefahren, nach Aussee, war dort einige Zeit, habe aber dann schon nach einer gewissen Zeit wieder gesehen, also ich möchte nicht dauerhaft jetzt dort sein, sondern wo mir dann wieder die Großstadt gefällt. Also die Großstadt hat schon auch Annehmlichkeiten, die du halt in kleineren Regionen so nicht hast, aber derentwegen fährst du ja dann nicht in Salzkammergut, sondern stimmt. Stimmt man ja dann, um andere Dinge zu tun, typischerweise.
Und letzte Frage dieses großartigen Gesprächs. Im Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Art und Weise, wie die Menschen mit ihm umgehen. Mhm. Und das sollte so bleiben. Mhm.
Dann ist die Botschaft wohl, dann bleiben wir dabei, wie wir mit dem umgehen. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Dankeschön.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.